Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner Lightspeed. Schluss mit Bauchgefühl und Rätselraten. Mit der neuesten Erweiterung Lightspeed Advanced Insights gibt euch Lightspeed die Werkzeuge in die Hand, um eure Betriebsabläufe zu optimieren. Lightspeed Advanced Insights ist derzeit die einzige Lösung auf dem Markt, die Daten aus Gästetransaktionen und dem Restaurantbetrieb durch eingebettete Zahlungsverarbeitung kombiniert. Einerseits geben Gästeprofile euch die Möglichkeit, eure Stammgäste kennenzulernen und einen einzigartigen, personalisierten Service zu bieten. Andererseits ermöglichen euch Mitarbeiterprofile, eure Angestellten zu fördern und zu binden. Erleichtert euch die Entscheidungsfindung mit konkreten, auf Daten basierten Handlungsvorschlägen. Mehr Infos findet ihr unter lightspeedhq.de. Und jetzt geht's zurück zu unserem Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Mein heutiger Gast gilt seit Jahren als einer der wichtigsten Impulsgeber der deutschen Gastronomie. Sein Gespür für neue Geschmackssphären, für Techniken und auch ungewohnte Aromenkompositionen hat ihm zu Recht den Ruf des kulinarischen Visionärs eingebracht. Anders als seine Berufskollegen kocht er aber nicht in einem Restaurant, sondern forscht in einem Kochlabor vor sich hin, und zwar in Werne im Münsterland. Unter kulinarischen Gesichtspunkten, das wird auch jeder von der Branche bestätigen, ist er eine wandelnde Enzyklopädie, die auch immer wieder mit ihren Kochbüchern für Furore sorgt. 2008, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, wurde sein Kochbuch über Fingerfood sogar als innovativstes Kochbuch der Welt ausgezeichnet. Jetzt hat er vor kurzem übrigens zwei neue Kochbücher geschrieben, eines über Gewürze, eines über Sous-Vide. Er wird uns gleich mehr darüber erzählen. Das ist eine gute Gelegenheit, um sich jetzt mal genauer mit ihm zu unterhalten und um über seine Arbeit im Allgemeinen zu sprechen. Immerhin gibt es niemanden in der Branche, bei dem man so wenig eine Antwort auf die Frage weiß, ist er jetzt Koch, Autor oder doch Unternehmer oder irgendwie alles zusammen? Wir haben viele Fragen. Ich habe viele Fragen. Und ich hoffe auf genauso viele Antworten. Ich freue mich sehr jedenfalls, dass er da ist. In diesem Sinne herzlich willkommen, der one and only Mr. Taste, Heiko Antoniewicz.
Ja, freue mich sehr, Lukas. Vielen, vielen Dank. Das war eine lange Anmoderation und ich habe ja jetzt schon noch Gänsehaut. Also mal gucken, vielleicht kann ich die ja über die Zeit dann einfach auch aufrechterhalten mit den Antworten, die ich dann noch habe. Ja, ist ja halt so. Und was mich aber immer wieder am meisten freut, ist der Impulsgeber. Viele sagen ja auch immer wieder, Mensch, das ist ein Titel, den bekommt man oder den gibt man sich selber. Was mich am meisten freut, ich bin viermal als Impulsgeber ausgezeichnet worden.
Und offiziell,
das, ja, muss man sagen. Offiziell, und das habe nicht ich selber auch gemacht, sondern das hat die Branche auch gemacht. Also die Branche hat sich meine Arbeit angeschaut und die lieben Kollegen und Kolleginnen haben sich einfach meine Arbeit angeschaut und haben gedacht, ach, was der macht, kann nicht so schlecht sein. Dann geben wir ihm nochmal meine Stimme. Und das ist einfach so eine sehr wohlwollende ich sag mal, Auszeichnung auch gewesen, weil da zählt ja nur die Aussage hinter der Arbeit letztendlich auch, finde ich.
Ja. Ist wirklich ein zutiefst faszinierendes Thema, wie auch deine ganze Arbeit. Ich glaube, jeder, der deine Arbeit jetzt in den letzten Jahren, wie ich, verfolgt hat, dem stellen sich ganz viele Fragen und ist auch irgendwie fasziniert von deinem Berufsbild, dass da irgendwie in diesem Zwischenfeld zwischen operativer Gastronomie, zwischen beobachtender Forschung, zwischen tüftender Aromenforschung, die da irgendwie auch noch mit reinspielt. Das ist ja so alles irgendwie dazwischen. Ich habe es jetzt angesprochen in der Anmoderation, Autor, Unternehmer, Nico.
Also es ist eine Mischung, glaube ich, aus allem. Ja, also ich glaube, es ist eine Mischung. Ich glaube, es ist einfach eine Mischung aus allem. Natürlich bin ich nach wie vor gelernter Koch. Das werde ich auch häufig gefragt, ob ich auch Koch gelernt habe. Was das Ungewöhnliche ist. Tatsächlich, ich habe sogar das mit Brief und Siegel, weil sonst sonst gilt das ja nicht in Deutschland, weißt du doch. Also
ja, klar.
Nein, also
nicht anders.
Brief und Siegel überall einfach, ne, musst du haben.
Ja, ja.
So.
Ja.
Und ich habe 2004 da einfach schon einen anderen Weg eingeschlagen auch. Also da habe ich mich von meinem Restaurantgeschäft dann einfach auch getrennt. Weil irgendwie habe ich immer gemerkt, ja, ich wollte immer forschen, entwickeln, ich wollte immer wieder kreativ arbeiten, ich wollte immer wieder schon mein Wissen teilen, ich wollte einfach Menschen begeistern und nicht nur meine Gäste, sondern auch die meine lieben Kollegen letztendlich auch. Das war immer das, was ich immer machen wollte, und es war mir immer wieder viel zu wenig, was ich immer machen konnte auch. Und da hat mich das Restaurant plus Catering, muss ich ja sagen, ich hatte früher ein sehr gut florierendes Catering-Unternehmen auch dann noch nebenbei.
Ja.
Da habe ich immer den lieben langen Tag das gemacht, was ich nie machen wollte, im Grunde genommen auch. Also so, das kennt jeder, wenn man in so einer, viele nennen es Hamsterrad, dann auch ist, oder in so einer Knochenmühle ist. Also das habe ich nie als solches empfunden, aber irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du, glaube ich, deine Passion verlierst. Und an dem Punkt bin ich dann irgendwann gewesen, und dann musst du dich irgendwann entscheiden. Entweder machst du weiter oder du veränderst was. Und ich habe es, denke ich, sehr radikal dann auch gemacht. Dann war ich noch 2 Jahre als Küchendirektor bei einem Catering-Unternehmen auch angestellt, habe da die Produktentwicklung, das Qualitätsmanagement gemacht, habe da das internationale Geschäft kennengelernt und haben da auch schon eine kulinarische Vorschau dann auch nochmal für die nächste Saison eigentlich dann auch beschrieben. Also Pretadiné hat mein damaliger Chef, Kofland Company hat das dann auch so immer beschrieben. Und da habe ich 4 Kollektionen dann auch mitbegleitet.
Das ist jetzt ungefähr 15 Jahre her, richtig, damit wir das einfach kurz einordnen. Das war so 2006, 2007, sowas, ja?
Zwischen 2004 und 2006 habe ich da gearbeitet. Okay. Und da habe ich 4 Kollektionen gemacht.
Ja.
Ist ja auch schon ein paar Tage her. Und da habe ich dann einfach nochmal, da habe ich eigentlich so mein Zuhause dann auch gefunden. Und dann habe ich 2006 nicht ganz unfreiwillig dann auch den Job einfach auch da quittiert, habe dann eine Auszeit gehabt von fast einem Jahr. Und in diesem einem Jahr habe ich dann angefangen, mein erstes Buch dann auch zu schreiben, also Fingerfood-Buch, was du gerade ja auch gesagt hast. Und das ist so großartig angenommen worden, das ist so großartig eingeschlagen, wie du schon gesagt hast, das ist als weltbestes, innovativstes Kochbuch dann auch ausgezeichnet worden. Und was mich riesig gefreut hat, weil es war mein erstes Buch, was ich damals geschrieben habe. Und da habe ich natürlich alles an Fachwissen und Know-how reingesteckt, was ich bis zu dem Zeitpunkt dann auch gesammelt hatte.
Aber wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Entschuldige, dass ich jetzt kurz unterbreche, Heiko. Weißt du, ich stelle mir gerade vor, gut, man quittiert seinen Job und setzt sich an den Schreibtisch. Ich verstehe das, ja, man hat so viel Wissen akquiriert, man will das irgendwie teilen, man möchte auch selbst sein Wissen bündeln. Das kann man sehr gut mit Hilfe eines Buchs, aber ganz viele Leute, auch Köche, die im Laufe ihrer Karriere Bücher geschrieben haben, können ein Lied darüber singen, dass das ökonomisch oft eine Sisyphusarbeit ist. Wie war das bei dir? Du hattest natürlich das Glück, dass das Buch dann sehr erfolgreich geworden ist. Aber wie war das? Du hast dich einfach mal hingesetzt und gesagt, ich schreibe jetzt mal ein Buch, No Risk, No Fun. Hattest du einen Auftrag vom Verlag auch? Nee. Oder wie war das?
Nee, also ich bin ja immer sehr offen und sehr ehrlich, was das betrifft. Wir haben in Vorbereitung auf das Buch haben wir erstmal gar nichts gemacht. Ich habe einer Fotografin in Dortmund geholfen, ihr Diplom dann auch zu machen. Also sie hat ein Fotobuch gemacht, sondern ein Kochbuch, realisiert, wo ich dann die Rezepturen und Fotos oder Foodstyling einfach mitgemacht habe. Da ist die Idee dann einfach auch geboren. Sie hat das dann auch als ihre Diplomarbeit dann nochmal hochgeladen, hat das auch präsentiert und wir haben nie einen Verlag gefunden. So, und dann ist wirklich Fakt mit diesem Buch. Was? Dann sind wir wirklich, dann bin ich mit dem Buch unterm Arm auf die Messe gegangen und habe dann die Bruni Thiemeier vom Mattes Verlag kennengelernt. Ja. Damals hieß er noch Fetscher dann auch und und dann habe ich ihr das Buch gezeigt und habe gesagt, nee, ach ja, das passt nicht in unser Portfolio, aber wenn Sie eine andere Idee haben, Herr Antoniewicz, dann lassen uns mal reden. Dann habe ich gesagt, ja, habe ich. Wir machen ein Buch über Fingerfood. Da dachte wir kommen ins Geschäft, wirklich. Das ist innerhalb von 3 Minuten passiert, dass wir uns da kennengelernt haben. Sie hat mir einen Handschlag gegeben und ein paar Wochen später haben wir das Konzept zusammengeschrieben und ja, haben dann irgendwann mal mit dem Fotoshooting angefangen und wie gesagt, 2008 ist es als weltbestes Kochbuch ausgezeichnet worden.
Kriegt man da irgendein Honorar? Wie ist
das? Nein. Also es ist, du kriegst eine Auszeichnung, es ist eine Wertschätzung der ganzen Sachen auch und das hat mich natürlich diebisch gefreut. Ich war damals in London zur Preisverleihung, habe da den Preis von dem Edouard Contron dann auch entgegengenommen. Ja, was man da wissen musste, sind über 30 Kategorien. Und es werden über 7000 Kochbücher eingereicht in diesen 3000, in diesen Kategorien. Ja. Also es ist so das Nonplusultra, wie du das einfach nur so wahrnehmen kannst. Eigentlich ist total. Gewinn der Champion, also, ist Gewinn der ist Champions wirklich, League.
Ja, das muss man für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal aufschlüsseln, also die das alle vielleicht nicht so am Schirm haben. Also so eine Auszeichnung eines solchen Kochbuchs, ich weiß es auch aus Gesprächen mit Verlagshäusern und Juroren, da werden eine Unmenge an Kochbüchern eingereicht tatsächlich. Mhm. Und dass man da überhaupt in der Platin oder Gold oder Silber
eine Nominierung ist schon Adels ist schon ein Adelsschlag. Ja. Ist einfach Fakt. Also das habe ich aber hinterher erst verstanden auch.
Wahnsinn.
Und dann, also viele fragen mich ja, wie kommst du immer wieder auf neue Ideen auch, also so, um neue Bücher auch zu machen. Also ich kann jedem sagen, wenn du mit einem Buch abgeschlossen hast, da entwickeln sich in der Schaffenszeit, in der Schaffensperiode, entwickeln sich andere Ideen. Ja. Das ist einfach immer wieder so. Und bis heute sage ich auch, dass dann das Fingerfood-Buch die Mutter aller meiner Bücher ist, weil da ist alles drin, was ich dann nachfolgend nochmal publiziert habe. Und bei dem Fingerfood-Buch habe ich einfach gemerkt, ich konnte den Themen, die ich einfach alle im Kopf hatte, überhaupt keinen Platz geben. Und dann hat sich auf einmal ein anderes Thema aufgezeigt auch. Und weißt du, da ist Sous-Vide entstanden, da ist die molekulare Küche entstanden, da ist auch Brot entstanden. Überleg mal, ich als Koch habe ein Buch über Brot gemacht. Das war, glaube ich, 2010. Und weißt du, was das Verrückte ist? Das ist auch als weltbestes Brotbuch ausgezeichnet worden. Weißt du, nochmal ein Abendschlag. Und ein Koch kriegt ein Champions League-Auszeichnung über ein Thema, was ihn ja eigentlich nur nebensächlich betrifft. Ja, aber wir sind da auch wie bei allen Dingen dann einfach mal in die Tiefe gegangen.
Also nebensächlich, ja, ich verstehe, was du meinst, aber in den letzten vier Haubenrestaurants, in denen ich essen war, war Brot, das hausgemachte Brot, das Brot, das dort im Restaurant selbst gemacht wird, immer wesentlicher Bestandteil. Ja? Ja. Also, und ich spreche jetzt von den letzten 2 Monaten.
Es wird heute auch mehr und mehr ein Gang innerhalb eines Menüs. Viele sagen, ich serviere das Brot nicht mehr am Anfang, sondern zwischendurch und gebe ihm den Raum und den Platz, die es braucht dafür auch. Ja. Also den ist auch verdient. Und für mich ist immer Brot, wenn du es auf den Tisch bekommst, Großzügigkeit, Gastfreundschaft und es macht einfach mehr auf das manchmal später Folgende dann nochmal. Also es gibt unterschiedliche Philosophien darüber auch, aber ich denke, Brot berührt aber auch die Seele so ein Stück weit.
Brot weißt ist du? Doch irgendwie, nicht nur in Deutschland, ich glaube in Deutschland besonders, aber auch in anderen Ländern, Brot ist doch irgendwie Geborgenheit auch, oder?
Ja, also zu Hause einmal alles. Also, weißt du, du kommst in eine Backstube und du denkst, boah, ich will sofort essen. Das passiert dir bei wenigen Lebensmitteln, die du einfach da nochmal hast.
Ja, stimmt. Auch Eckart Witzigmann hat mir mal in einem Interview gesagt, liegt 3 Jahre her, Er hat gesagt, ja, wir können gerne über Produkte und alles sprechen, aber vergessen wir nicht, ein gutes Produkt, das, egal welches Produkt es ist, das hat immer noch eine unglaubliche Kraft. Ein gutes Brot mit einer guten Butter und Schnittlauch.
Ja, sind, ist großartig.
Und das sagt Eckhard Witzigmann, sind für ihn 3 Sterne. Ja. Es muss gut sein, das Brot. Die Butter muss gut sein und der Schnittlauch muss auch gut sein.
Ja. Aber und heute, auch rückblickend, ist im Grunde genommen, es ist heute so schwer, einfache Dinge zu finden. Also ein gutes Brot,
spannend,
eine
das
gute Kartoffel.
Hören.
Also ist wirklich so. Also ist
du als technischer Virtuose, das ist interessant.
Also wie oft gehst du irgendwo hin und kriegst wirklich Brot, was aufgebacken schmeckt, was einfach billig eingekauft ist. Also muss man ja einfach auch so sagen. Also und dann kann es nicht einfach so auf etwas einstimmen, was hinterher richtig gut sein soll. Das funktioniert nicht. Also entweder hast du diesen Qualitätsanspruch oder auch nicht letztendlich. Eine gute Kartoffel ist auch total schwer zu finden.
Ja.
Auch eine gute Pasta ist genauso gut zu finden. Also das kannst du auf viele Grundnahrungsmittel dann einfach auch direkt auch kannst du auch übernehmen letztendlich.
Pasta und Kartoffel ist ja ein gutes Stichwort. Du hast ja tatsächlich mal ein, habe ich das richtig im Kopf, ein Kartoffel-Pop-up gemacht.
Ja, stimmt.
Vor 2 Jahren, oder?
Ja.
Heiko Antoniewicz's Kartoffelbefehl.
Ja, genau. Ja. Da haben wir ein Pop-up gemacht. Das war so zu Beginn der Corona-Zeit. Mhm. Da haben wir ein Pop-up im Foodlab in Hamburg gemacht und es war großartig auch. Es war total erfolgreich. Und da haben wir sowas gemacht. Wir haben alles rund um die Kartoffel gemacht. Auch und die Kartoffel ist einfach ein fantastisches Lebensmittel, finde ich, wo du, ich sag mal, so herrlich viele Dinge einfach auch ableiten kannst und auch neu generieren kannst. Und ich glaube, bei so einfachen Lebensmitteln, da hat ja jeder einen Referenzgeschmack. Das klingt immer sehr technisch, wenn ich das sage. Also damit hast du immer das Bestmögliche im Kopf. So die Erbsensuppe meiner Mutter schmecke ich bis heute.
Ja.
Ne? Das ist immer ein Parameter für alle Erbsensuppen, die ich bislang auch gegessen habe. Die wird nie an die Suppe herankommen. Die wird immer nah dran sein, aber nie so gut sein. Aber das hat man verinnerlicht. Und ich glaube, du kannst das natürlich auch technisch alles messen und auch sensorisch bewerten. Wie gesagt, es muss dich einfach treffen und ins Herz treffen, immer wieder aufs Neue. Auch es ist egal, was du machst und noch tust und wo du hingehst, ob du Kartoffeln, ich sag mal, als Pop-up machst. Weißt du, die Leute waren schier aus dem Häuschen, kann ich dir mal sagen, weil die Kartoffel so, wie wir sie da gemacht haben, noch nie gegessen haben. Und es war facettenreich.
Ne? Das ist, ich finde, das beschreibt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch ganz gut oder zeigt ihnen ganz gut, worum es in deiner Arbeit geht, dass du den Facettenreichtum vermeintlich einfacher Produkte nochmal zum Strahlen bringst. Ich glaube, die Kartoffel ist wirklich ein sehr gutes Beispiel dafür, weil was man mit der Kartoffel alles machen kann, klingt jetzt alles wahnsinnig banal, aber es ist es ja nicht. Also von, ich weiß nicht, Österreich Petersil-Kartoffel, Frankreich das Butterpüree oder Aligot oder was auch immer. Ja, also es sind ja, das ist ja allein von den Texturen, von den Temperaturen.
Ja. Die Kartoffel hat alles, was du brauchst. Geschmack, Stärke, die hat Leichtigkeit. Du kannst sie kochen, du kannst sie frittieren, du kannst wirklich alles mit der Kartoffel machen. Also es gibt kaum ein Lebensmittel, was so vielfältig in ihrer Zubereitungsform einfach ist wie die Kartoffel. Ich sollte ein Buch drüber schreiben. Warte mal.
Hast du gar nicht, oder?
Habe ich noch nicht.
Nein, hast du gar nicht. Eine Idee ist geboren.
Aber es gibt schon Kartoffelbücher.
Ja, aber keins von Heiko Antoniewicz.
Nein, stimmt schon. Ja, genau.
Nein, aber das ist wirklich, also ich finde, das zeigt eben auch genau, was du mit deiner Arbeit erreichst, dass du Leute jetzt ganz abgesehen davon, dass es über die Kartoffel noch kein Buch gibt, das du schreiben wirst, aber das es noch nicht gibt, allein mit dieser 7-Minuten-Sequenz, in der wir jetzt darüber gesprochen haben, verstehen die Leute, ja, warte mal, also was geht da ab eigentlich? Die Kartoffel, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, was da alles drin steckt. Und das hat man auch sehr schön, finde ich, gesehen in deiner Masterclass bei der Rolling Pin Convention jetzt in Berlin, wo du über den Hering zum Beispiel gesprochen hast. Ja?
Ein Lebensmittel.
Tolles Thema, tolles Lebensmittel, das noch dazu nachhaltig ist und alles, brauchen wir gar nicht reden. Ja, es gibt genug Hering, also wir haben da überhaupt kein Nachhaltigkeitsproblem. Mhm. Und du stehst da auf der Bühne, ich glaube, deine Präsentation hat ziemlich genau 25 Minuten gedauert und man hat da, lass mich mal überlegen, ob ich das noch richtig in Erinnerung habe, ungefähr 5 oder 6 Variationen des Herings vermittelt bekommen, die alle jenseits dieses, ja, sagen wir mal so, verdammten Matjes.
Also, genau, also der Hering oder Matjes, der ist ja so ein bisschen angestaubt, also muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also, weißt du, ich bin damit groß geworden, ich bin ja seit 2, 3 Tagen schon in diesem Job, Gastronomie, und weißt du, ich bin damit groß geworden, ich sag mal, Matjes mit Preiselbeersahne dann auch zu machen. Weißt du, dieses Image, was dem Matjes oder damaligen Matjes oder heutigem Hering dann auch einfach noch anhaftet, das ist völlig überholt auch. Also zum einen haben wir natürlich heute die Möglichkeiten, durch spannende Aromakombinationen etwas Neues dann noch zu schaffen. Aber auf der anderen Seite hast du ja auch gesagt, dass der Hering total nachhaltig ist. Der ist ja einer der weltbesten Fische dann nochmal ist. Also das kann man auch sagen. Und dass der Hering heute nichts mehr mit dem zu tun hat, was du auch in der Vergangenheit einfach nochmal kennengelernt hast, das ist auch erstmal Fakt. Man muss es sich hier rantrauen. So. Das, was wir aber heute machen sollten, glaube ich, auch in der Gastronomie oder in der Küche auch speziell, weißt du, wir haben auch immer wieder gelernt, auch schon als kleine Kinder, nee, das kannst du nicht essen. Heute als Gastronom oder als, ich sag mal, ausgebildeter Koch müsste man eher darüber nachdenken, in Zusammenarbeit auch mit anderen, was können wir für uns alles noch kulinarisch erschließen? Oder das, was für uns kulinarisch erschlossen ist und so ein bisschen angestaubt ist, wie können wir das einfach modern interpretieren oder neu auch formieren, um da einen kulinarischen Mehrwert oder einen Neugewinn daraus zu generieren letztendlich.
Also das auch attraktiv zu machen, richtig?
Natürlich.
Auch für die neue Generation.
Weißt du, manchmal, auch wenn ich das jetzt böse, auch wenn sich das böse anhört, was ich jetzt sage, auch also, weißt du, wir freuen uns alle über unsere Handys und über unsere Laptops, die wir alle mithaben auch. Und weißt du, wir lieben den Fortschritt, alles das, was so ist. Im übertragenen Sinne schreiben wir in der Küche Schreibmaschine. Weißt du, da muss der Hering nach Hering schmecken und der Matjes nach Matjes auch auf der anderen Seite. Also da darf es kaum Veränderungen geben in der Tradition heraus. Weißt du, da muss die Erbsensuppe so schmecken wie vor 30 Jahren. Also natürlich die von meiner Mutter, aber immer wieder vorausgesetzt. Aber ich glaube, da muss ein Umdenkprozess einfach nochmal stattfinden. Also wir haben so viele schöne, wunderbare Ressourcen in jeder Region. Da sollten wir wirklich ansetzen, auch um da einfach etwas Neues auch zu generieren und dann für uns eine neue Art von Weise von Gastronomie auch zu erschließen. Und weißt du, andere Länder, ich sag mal, machen uns das ja vor. Also wenn ich an die skandinavische Küche denke, wenn ich an die japanische Küche denke, also die dann einfach einen Zirkel um ihr Restaurant dann einfach machen und da einfach sagen, ja, alles das, was nur im Umkreis von 100 Kilometern einfach in mein Restaurant wächst, verarbeite ich. Das haben wir in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich auch ist, also noch nicht verinnerlicht auch, also dass wir Transportwege einfach dann auf der einen Seite dann einfach nochmal drastisch reduzieren müssen auch, oder einfach mal schauen müssen, wo die Lebensmittel einfach herkommen. Mhm. Natürlich.
Mhm. Das ist dann auch bisschen Teil, da sprechen wir dann ein bisschen in ein paar Minuten auch drüber, weil ich finde, das ist dann auch ein bisschen Teil so dieses, wo geht die Reise hin, auch gerade von jemandem, der wie du immer auch eine Vogelperspektive auf die ganze Branche hat, sind das sehr, sehr wertvolle Erkenntnisse. Ich habe jetzt noch eine Frage und zwar diese, habe ich das richtig rausgehört, dass für deinen beruflichen Werdegang, für dein Schaffen, für deine Arbeit, dieses Fingerfood-Buch ein totaler Grundstein war, etwas, womit deine ganze Arbeit, die ganze Sache einen Aufwind erfahren hat, sodass du deine Selbstständigkeit starten konntest?
Ja, es ist ins Rollen gekommen. Also meine Selbstständigkeit, also meine zweite Selbstständigkeit war das ja. Aber das ist so richtig dann durch die Decke gegangen auch. Also so bislang oder bis zu dem Zeitpunkt war ich ja dem einen oder anderen durch unser regionales Catering und Restaurant mit Stern einfach so ein bisschen bekannt, auch dann durch die Arbeit bei Kofler & Company wurde es ein bisschen medialer dann nochmal, weil ich dann auch den Schritt in die erste Reihe machen konnte. Und durch das Fingerfood-Buch, das ist einmal durch die Decke gegangen. Also das war echt irre auch. Und da bin ich dem Verlag auch sehr, sehr dankbar, dass sie mir da die Chance und Möglichkeit gegeben haben, das einfach nochmal zu machen und noch so umzusetzen. Mhm. Und ich habe immer den Freiraum einfach nochmal gehabt. Und für mich heute, ich sag mal rückblickend, ich habe bis heute, seit 2007 habe ich 30 Bücher publiziert, auch also das ist eine Menge.
Wahnsinn.
Und nicht alle sind sind auch immer wieder ausgezeichnet worden, aber das darum geht's gar nicht, weißt du? Ich glaube, wenn du diese Bücher einfach auch publizierst, dann machst du etwas für die Nutzer und nicht für die Auszeichnungen auch. Also mir ging's immer so. Also ich, wie du gerade auch schon gesagt hast, ich schaue mir so ein bisschen die Gastronomie aus der Vogelperspektive an und schaue dann einfach immer wieder, wo kann ich einfach vielleicht oder wo kann ich ein bisschen Hilfe dann auch geben. Mhm. Oder wo brauche ich, wo ist gerade eine Lücke zu füllen? Oder wo geht gerade so etwas wie ein kleiner Trend hin, im Grunde genommen, den man da einfach auch mit seinem Wissen dann einfach auch füllen kann? Und warum auch nicht? Und heute ist für mich, wieso, da sind die Bücher so das mit eins meiner Marketingstrategien auf der einen Seite. Aber auch, es ist ein Ding, wir beschäftigen uns mit uns selber. Du hinterfragst jeden Tag, wenn du ein Buch machst, deine Arbeit immer wieder aufs Neue. Und ich arbeite natürlich immer wieder mit wunderbaren Menschen auch zusammen. Ja. Weil sonst könnte ich natürlich auch nicht diese Unmenge an Büchern einfach auch realisieren. Also ich arbeite mit Wissenschaftlern, mit Farmern zusammen, mit Designern, mit wunderbaren Köchen an meiner Seite, weißt du, mit Partnern, die das einfach auch ermöglichen, auch aus dem technologischen Bereich, die mir Know-how liefern, die mir alles dann einfach nur so nochmal aufbereiten, wo ich einfach nochmal drauf gucken kann und dann immer auch keine Ruhe gebe. Was ist nochmal möglich, das so zu reduzieren, dass es jeder auch versteht, dass das Wissen, was wir haben oder was wir uns angeeignet haben, so breit streuen können, wie es gerade möglich ist und auch notwendig ist, glaube ich.
Und gerade deswegen, du hast es auch vorhin angesprochen, mit jedem Buch bekommst du auch immer irgendwie neue Ideen, was ich total nachvollziehen kann, weil wenn man gerade im Bereich der Kulinarik und der Produkte anfängt, sich einmal auf etwas einzuschießen, ergeben sich ja immer mehr Fragen von Seitensträngen, von denen man sich gar nicht vorstellen konnte, dass die überhaupt auftauchen.
Klar. Ja.
Und vor, was ist das her, ungefähr 2 Jahren, warst du auch auf der Rolling Pin Convention und hattest damals zum Beispiel das Thema Raps. Kannst du dich erinnern?
Geil, ja, natürlich. Ja,
also komplett. und ich kann mich erinnern, also der Saal, der Mainstage der Rolling Pin Convention 2022, glaube ich, der war gedrungen voll.
Ja.
Und das schafft eigentlich sonst nur ein Heinz Reitbauer, der da steht und über Pilze oder über Bitterstoffe referiert. Und dieses Mal warst es dann du, der über Raps gesprochen hat. Und wo man auch merkt, irgendwie findest du dann immer irgendwas, was dich jetzt total fasziniert. Das ist kein Selbstzweck, um jetzt einfach mal über was könnte man noch sprechen, ja, sondern man merkt, irgendwie hat dich das jetzt total, salopp gesagt, jetzt mal angefixt.
Ja, hat es. Ja. Also mich haben Themen immer angefixt. Also das ist aber auch als junger Koch schon immer wieder so gewesen. Weißt du, da habe ich an vielen Kochwettbewerben teilgenommen und manchmal war es ja auch Produkten einfach so ein bisschen untergeordnet. Also Neupra-Trophy habe ich mitgemacht. Ich habe eine Lachsmeisterschaft dann auch mitgemacht. Also das ist immer ein Thema unterworfen einfach. Also beim Neupra musst du natürlich mit Neupra kochen, beim Lachs mit Lachs. Also das ist immer sehr einfach. Und es hat mich immer wieder fasziniert, dann auch immer wieder das Bestmögliche aus den Lebensmitteln dann einfach wieder rauszuholen. Auch. Und
man entwickelt eine Obsession, oder?
Absolut, also, absolut.
Du denkst, ich weiß nicht wie lange, 3 Wochen, 4 Wochen im Vornherein und du denkst und träumst nur noch von Lachs oder von Neupra.
Ja, das war mal so. Und heute glaube ich, ich sag mal, Kochen hat auch was mit Schmecken und Erfahrung zu tun, glaube ich. Und Geschmack auch. Und durch diese etwas längere berufliche Laufbahn fängst du einfach an, im Kopf die Dinge auch zusammenzufügen dann auch. Und hinterher fällt dir das total leicht. Also ich habe vor, wann habe ich denn meinen letzten Wettbewerb mitgemacht? 2005. Guck mal, 2005 habe ich...
Ja. Fast 20 Jahre, ja.
Und da habe ich gedacht, boah, das mache ich nie wieder mit auch. Also seitdem, ich bin mir auch treu geblieben. Das war mein letzter Wettbewerb. Da ging es darum, kochen mit Kaffee.
Und, stimmt, Kaffee ist auch so eine Sache bei dir.
Geil,
ja. Hast du ja auch ein Buch geschrieben, oder? Über
Kaffee. Noch nicht, kommt noch. Nach Kartoffeln.
Was ist denn das für ein... aber da gibt es doch einige... Die Welt hat doch einen großen Artikel über dich und Kaffee geschrieben.
Ja, oder? Also ich setze Kaffee als Würzmittel ein. Ich setze Kaffee als Würzmittel ein, wie andere Salz in der Küche dann einfach auch einsetzen. Und ich habe lange Zeit immer wieder gesagt, Kaffee hat natürlich eine Umami-Note, aber Kaffee hat so eine Umami-Note, der bei einer einer mittelreifen Tomate auch liegt, also nicht wirklich hoch. Das, was der Kaffee aber mit sich bringt, sind so viele Aromastoffe, die zu fast 1000 anderen Lebensmitteln funktionieren und auch miteinander kombinierbar sind. Kaffee, ganz zum Schluss, in irgendeiner Form mit ins Essen gemacht, potenziert jeden Geschmack und gibt geschmackliche Tiefe. Also man kann sagen, ich bin verrückt, mag sein, das unterschreibe ich auch an jeder Stelle, aber... Aber du kannst wirklich dich darauf verlassen, wenn du, auch wenn es nur 2 Teelöffel sind, in einer 5 Liter Soße, es wird maßgeblich verändert. Da gibt es in der japanischen Küche, den Begriff wirst du schon gehört haben, Kokumi, für geschmackliche Tiefe, für Nachschmecken. Ich sag mal, das ist so auf gut Deutsch übersetzt, das ist der Leckereffekt, den kaum ein Koch gerne hört, das war aber lecker. Für mich, es kommt aus der Tiefe.
Ne? Also, da sind wir nochmal eine Stufe über dem Umami.
Genau. Ja, also alle 5 geschmacklichen Sinne, die du hast, die zu treffen und was du dann einfach nochmal hast, Kokumi, schließt es einfach nochmal ab, ist großartig. Und das liefert einfach Kaffee. Und da habe ich 2005 auch mit angefangen. Wir haben früher immer bei vielen Zubereitungen, natürlich haben wir mit Kaffee gekocht, also im Dessertbereich ist das total einfach, aber wenn du dann anfängst, dich damit auseinanderzusetzen, welche Aromastoffe dann da nochmal mit drin sind und was es nochmal ausmacht, auch nur einen gewöhnlichen Kaffee auch zu haben, ist unglaublich. Also viele sagen, ich bin Nerd, da muss ich mal mit Kaffeeleuten
unterhalten. Stimmt ja auch.
Das sind Nerds. Ja. Die sind noch nerdiger als ich bin. Aber auf eine gute Art und Weise, weißt du?
Ja.
Weil es gibt ja viele Dinge, die uns dann noch auszeichnen und die uns auszeichnen dürfen letztendlich. Und da habe ich einfach einen Riesenspaß dran auch, mich mit einem Lebensmittel immer wieder auseinanderzusetzen und dann auch das Bestmögliche rauszuholen. Raps, überleg mal, gerade habe ich gesagt, die Raps ist so die Regionalität schlechthin. Mhm. Ne, wer liebt es nicht, so im Frühling oder im Frühsommer an den gelben Rapsfeldern vorbeizufahren? Überleg mal, was das für eine Wust an Lebensmitteln noch ist. Und wir können es mehrmals ernten.
Ein unglaublich heimeliges Gefühl auch, wenn man da im Sommer, egal ob es mit dem Rad oder mit dem Dieselverbrenner ist, ja.
Ja, klar.
Dadurch ein
E-Auto.
Ja, E-Auto, natürlich. Wir fahren ja alle E-Autos. Durch ein so senfgelbes Rapsfeld fahren, das ist ja irgendwie Heimat. Wir haben ja eine längere Geschichte mal gemeinsam gemacht gehabt über Raps. Mhm. Wo ich dich, glaube ich, fast eine Stunde lang interviewt hatte, weil das komplett überdrüber ist, dieses Thema, und auch wirklich hochfaszinierend. Raps hat eine faszinierende Geschichte hinter sich. Das wird ja erst seit 80 Jahren oder sowas zum Verzehr wirklich angebaut, weil es davor...
Also ungenießbar, also Bitterstoffe, also Eurekasäure, die da drin ist, die ist einfach nochmal schwer leberschädigend auch. Also es gibt mittlerweile auch Rapsorten, die dann einfach nicht das nicht mehr haben. Das ist überhaupt kein Problem. Also der Raps 00, der da einfach auch gezüchtet wird. Also das sind so viele Dinge, die einfach auch wichtig sind. Und weißt du, was ganz spannend ist? Wir haben heute unterrichten wir auch teilweise in der Wirtschafts- und Hotelfachschulen. Und da haben wir eine Migrantenklasse auch gehabt. Da waren 2 Mädchen. Die eine kam aus dem Iran und die andere kam aus dem Marokko. Und da haben wir gerade frischen Raps zubereitet oder den geputzt. Und dann hat die gesagt, ah, beide unterschiedlich, sind nacheinander zu uns gekommen und haben gesagt, ah, wie bei meiner Großmutter. Früher sind wir ins Feld gegangen und haben das so gegessen. Ach, andere Kulturen kennen das. Weißt du? Und wir haben so viel davon und machen nur zwei Dinge daraus. Also ja. Rapsöl auf der einen Seite oder Biodiesel. Also,
ja. Und Raps kann, das war ja damals auch der Aufhänger dieser Geschichte und sei an dieser Stelle auch nochmal allen interessierten Leserinnen und Lesern empfohlen, Raps kann viel mehr als Öl und Diesel.
Ja klar. Und wir haben ja,
du hast ja ganz viele schöne Inputs dazu geliefert.
Ja, und ich habe, glaube ich, 30 Zubereitungen auf der Bühne, glaube ich, auch mitgehabt. Also wir machen heute aus der Rapsaat, machen wir Sojasauce. Das sind viele Sachen. Also kannst du aus den Blüten auch einen Farbstoff generieren, der lässt Safran fast hinter sich. Das ist unfassbar. Also, man kommt hier vom einen ins andere.
Ja, also auch genau da. Genau da. Deswegen sprechen wir ja. Aber wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste und natürlich muss man schauen, dass man sich jetzt nicht in allzu nerdigen Details verzettelt. Aber ich finde, es gibt jetzt trotzdem ein Überthema, das Kaffee und Raps miteinander verbindet. Eines, das mich schon seit längerer Zeit interessiert. Ich habe es vorhin angesprochen. Heinz Reitbauer hatte dazu auch einen Vortrag gehalten, weil das auch ein zukunftsträchtiges, ein zukunftsfähiges Thema ist, das Thema Bitterstoffe. Mhm. Ich glaube, Raps und Kaffee verbindet.
Klar, also beides Thema ist bitter. Ein wenig.
Ja. Wie schätzt denn du, sprechen wir jetzt mal von der Spitzengastronomie, weil die immer einen Schritt weiter ist. Ich persönlich glaube an einen kulinarischen Trickle-Down-Effekt, dass das von der, was in der Spitzengastronomie passiert, immer ein bisschen runtersickert dann in den Mittelbau und der übernimmt das dann. Sind Bitterstoffe eine Sache, die verstärkt in Zukunft auf uns zukommen werden, die den Gaumen der Gäste in nächster Zeit immer wieder, herausfordern wird?
Ja, auch triggernd. Also,
triggern wert.
Also ich sag mal, bei jedem Geschmacksbild ist zu viel, von jedem ist immer zu viel. Also bei Salz ist das jedem klar, das ist salzig. Süß, weiß jeder auch. Aber zu viel Bitter auch im Essen ist auch zu viel. Ja. Also du kannst natürlich auch viel mit Zichorien dort auch arbeiten. Also mit Löwenzahnwurzel oder mit, wir arbeiten gerne mit Chicorée-Wurzeln auch, also in einem Sud. Also es ist extrem bitter, liefert aber auch Umami. Also du musst...
Im Sud Chicorée-Wurzel, okay. Spannend.
Also du kannst einfach immer wieder natürlich alle Geschmacksbilder auch treffen, aber ich glaube, die Balance macht es.
Also bei Bitter vor allem, du musst ja den Gast irgendwie abholen, der jetzt mit Bitterstoffen noch nicht allzu vertraut ist.
Ja, und wir garen heute unseren Chicorée im Sous-Vide-Verfahren. Also okay, der Chicorée ist nicht mehr ganz so bitter, wie er früher mal gewesen ist, das ist dann der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist, meine Generation hat immer wieder noch gelernt, beim Chicorée den längst zu halbieren und den Mittelstrunk rauszuschneiden, weil er bitter ist. So, heute lieben wir das einfach mit etwas Orange, keinen Zucker mit dazu zu machen. Wir machen ein Stück Butter, etwas Wasser mit dazu, vakuumieren den und garen den im Sous-Vide. Zum einen oxidiert er nicht, das sieht ganz anders aus. Er hat einfach ein Geschmacksbild, was viele an Spargel erinnert. Er hat auf einmal eine Textur, die großartig ist und wo du denkst, das ist ein neues Geschmacksbild. Obwohl wir ein uns bekanntes Lebensmittel auf ein anderes und neues Niveau gehoben haben, finde ich auch. Also das finde ich einfach so das Spannende. Und bitter nimmst du natürlich nochmal wahr, aber weißt du, du kannst das balancieren oder das musst du balancieren. Du musst nicht mit Zucker arbeiten. Wir haben ja nicht Zuckeraustauschstoffe, sondern du hast ja auch natürliche Zutaten. Wie, lass mich nur eins sagen, Ahornsirup hast du ja ein Gefährten, sag ich mal, der die Bitterstoffe balanciert. Und was Ahornsirup auch noch hat, es liefert Umami, weißt du? Wenn du einfach mehr Know-how einfach nochmal transportierst und das einfach vermittelst. Weißt du, wir essen nicht nur heute, wir essen heute deutlich heute schon besser, als wir das vor 25 oder 30 Jahren gemacht haben. Nicht nur essen besser, wir schmecken auch besser.
Und das würdest ist du schon noch sagen, ne?
Ja, wir schmecken besser. Ja. Weil nur durch das gute Schmecken kommt eine bessere Zubereitung. Also du verinnerlichst ja auch spannend. Immer wieder ein Geschmack. Das kann man machen. Viele verbinden das immer nur mit Getränken, also mit Wein. immer. Also die wissen ganz genau, wann sie welchen Wein getrunken haben, aus welcher Lage der gekommen ist. Ich bin mir fest sicher, dass wir in wenigen Jahren so etwas haben werden. Ah, wo hast du denn, ich sag mal, die Pilze her? Hast du die aus dem Wald oder daher? Weil ein Wald im Harz schmeckt anders als ein Wald im Schwarzwald. Ganz einfach. Der hat auch Terroir. Weißt du, ne, es schmeckt anders. Weißt du, bei Spargel weiß jeder, ein Schwetzinger Spargel schmeckt anders als einer aus Belitz. Logisch. Ne? Boden oder Beschaffenheit, Mineralität oder Nicht-Mineralität, ja. Lehmboden, pflanz auch mal eine Karotte in unterschiedlichen Böden an, da wirst du dein Wunder erleben. Ja.
Allein die Saisonen auch, die Karotte im Winter schmeckt viel süßer als die Karotte vom Sommer und so weiter.
Ja. Also
ist für dich auch, ich habe das auch immer wieder mal bisschen herausgelesen, auch in meinen Gesprächen jetzt zum Beispiel mit Hanni Rützler, in Österreich jetzt den Food Trend Report immer macht, diese, wie soll man sagen, das große Plus und auch das große Rätsel manchmal für mich ist, dass das, was du jetzt gerade angesprochen hast, zum Beispiel der Wein, wirklich eine totale, differenzierte, geschmacksnuancierte Sprache sich erarbeitet hat in der Beschreibung. Und Leute wie ich, auch Leute wie Hanni Rützler, würden sich ja wünschen, dass das auf andere Lebensmittel umgemünzt wird, dass man über Fleisch genauso differenziert und schattierend sprechen kann wie über Wein.
Ja, es gibt keine kulinarische Sprache. Also das kann man so abkürzen. Also es gibt natürlich eine analytische Sprache, was das betrifft, aber es gibt keine Sprache, wie man Geschmack einfach nochmal beschreibt oder beschreiben könnte letztendlich auch. Also auch bei Wein, wie du auch sagst, gibt es das. Also da kann man das sehr, sehr facettenreich dann auch nochmal beschreiben. Aber ein Essen ist meistens deutlich vielfältiger, weil bei Essen musst du auch über Textur reden. Es ist ja nicht nur Geschmack, es ist ja der Geruch, es ist die Textur.
Es ist die Temperatur auch.
Temperatur, natürlich. Bei Weißwein und Rotwein ist es sehr, sehr, sehr einfach. Also natürlich ist es nicht sehr einfach, aber man soll mich da nicht falsch verstehen. Aber
ich weiß, was du meinst.
Da ist zu kalt oder zu warm, richtige Temperatur auch. Aber weißt du, ein Fisch, sehr unterschiedlicher Couleur, hat immer wieder eine unterschiedliche Gartemperatur. Ein Steak, okay, das kann man Medium bestellen, aber wie ist es denn in der Differenzierung dann nochmal? Wie schmeckt es bei 54 oder 56 oder 58 Grad im Kern? Mhm. Ne? Gibt es immer wieder unterschiedliche Parameter? Es gibt einfach keine Sprache, die Kulinarik im tiefsten Sinne dann einfach nochmal beschreibt. Das gab es übrigens bei Ballett auch nicht. Bis 1920 gab es keine Sprache, die Ballett beschreibt. Also deswegen, ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Okay, das ist jetzt sehr spannend, was du sagst. Also es gab bis 1920 keine Sprache für Ballett, das wusste ich nicht. Es hat sich eine Sprache für Ballett dann etabliert, nehme ich an.
Ja, genau.
Eine kodifizierte Sprache, die Choreografien
beschreibt,
ansagt.
Ja.
Es ist natürlich erschütternd zu hören, auch gerade von dir, dass es in dem Sinne, wir sprechen jetzt für den deutschsprachigen Raum, keine kulinarische Sprache gibt. Es braucht sie, ich glaube, darin sind wir uns einig.
Ja, also es macht es ja auch so schön. Und weißt du, wenn ich an die, also es zwei Begriffe, die wir heute schon genannt haben, auch japanischer Sprachgebrauch, Umami, Kokumi, weißt du, da wird doch warm ums Herz. Mhm. Ne? Also es umschreibt so viel, aber und das haben wir noch nicht. Das haben wir leider nicht. Also wenn ich auch natürlich habe ich jetzt vielleicht jedem oder vielen auf die Füße getreten auch, aber auch Jürgen Dolase hat ja auch damit begonnen auch. Und ich glaube, bei ihm ist es auch ein währender Prozess, immer wieder noch auch seine Sprache für Kulinarik nochmal weiter zu etablieren. Und er hat es als allererster geschafft, so den Grundstein zu legen und da immer wieder auch weiterzuarbeiten und das dann nochmal auch weiter zu entwickeln letztendlich. Und da müssen wir einfach weiter dranbleiben. Und weißt du, bei Wein ist ja auch jedem klar, du trinkst einen guten Rotwein nicht aus einem Wasserglas. Mhm. Mhm. Bei Essen denken wir nicht darüber nach, was ist denn das beste Geschirr oder Besteck für mein Essen? Da gibt's ja auch nochmal Differenzierung auch. Also was ist denn der beste Teller für meine Küche? Also das müsste man rein theoretisch dann auch nochmal hinterfragen. Und beim Glas Wein weiß jeder, jedes Glas hat ein anderes Aromabild. Dann, aber jedes Besteckteil hat es auch. Jeder Teller präsentiert sich dann nochmal ganz anders. Das sind damit nur zwei Parameter eigentlich auch. Also Teller, ja, flach oder Schüssel, oder tief. Also ja, tief, genau. Mhm. Ne? Mehr nicht.
Also, der Trend geht ja in der Sterne- und in der gehobenen Haubengastronomie eindeutig zu tief.
Ja.
In den letzten Jahren, also die Teller werden immer tiefer, die Soßen und Fonds und Jus werden immer mehr.
Ja. Genau, ja.
Du kriegst dann oft von 10 Gängen einen Hauptgang, der auf einem flachen Teller ist.
Ja, dann, bist fast erschrocken.
Ja, genau. Das ist dann die Ente, das Lamm oder das Wagyu. Ja, und der Rest ist irgendwie tief. Ja. Ist ja auch eine interessante Entwicklung in den letzten Jahren, dass da sehr die Teller immer tiefer geworden sind.
Ja, also in der Küche reden wir dann von Süffigkeit dann auch. Also früher war immer sehr sparsam mit der Soße. Also bei der Nouvelle Cuisine gab es ja immer wieder nur einen Tropfen Soße, eine glasierte Karotte auch. Es ist ja ein Wandel, immer wieder auch. Also ich glaube, es ist ja auch gut, dass es sich auch entwickelt. Aber ich glaube, dass wir immer wieder, auch häufig immer den gleichen Trends auch so ein Stück weit folgen. Also, weil du sagst selber, in vielen Restaurants sehe ich das Gleiche. Weißt du, ich glaube tatsächlich an die Eigenständigkeit der Restaurants, also an die Selbstverwirklichung, ohne wirklich auch, ich sag mal, sein Ego auch herauszustellen, sondern die Vergleichbarkeit ist heute einfach in vielen Restaurants zu groß, dass man da einfach auch sein eigenes Bild, sein kulinarisches auch schaffen kann. Und das ist so, glaube ich, die größte Herausforderung auch, weil du hast vorhin über Hanni Rützler dann auch gesprochen, die ja auch Trends sich anschaut. Aber wie viele Trends erkennst du immer wieder in Restaurants dann letztendlich auch? Also es sind immer ähnliche. Ich bin ja auch gebranntes Kind der sogenannten Molekularküche. In wie vielen Restaurants hast du dann die molekulare Küche dann auch wiedergefunden auch? Und dass dann auch viele Gastronomen und Köche dann auch ihre Wurzeln dann einfach auch nicht mehr so in der Tiefe auch gefolgt sind und erst dann wieder umgeschwenkt sind, als dann die molekulare Küche für sie kein Erfolg gewesen ist auch. Also weil sie teilweise sich dann, ich sag mal, auch blenden lassen haben durch auch Medienberichte, wo dann auf einmal der Koch im Stickstoffnebel stand, auf einmal in Laboren steht an Reagenzgläsern, dann einfach gerochen hat. Eine Suppe aus dem Reagenzglas kann nicht schmecken. Das ist Kacke im Grunde genommen. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber ist so. Hast du das mal gemacht? dir fehlt alles. Dir fehlt alles. Der Geruch, 80% von deinem Geschmack fehlt dir. Null, zero. Du hast keinen Genuss. dann machst du noch eine Wäscheklammer dann dazu, dass du die heiße Suppe nicht an der, du hast ja mehr Sorge, dir den Anzug voll zu kleckern, als den Genuss zu haben. Entschuldigung, bitte. Ich habe nie Suppen in Reagenzgläsern serviert. Möchte ich gerade nochmal sagen.
Selbst Anfang der 2000er nicht.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß genau, was du meinst, ja.
Ne? Also ich glaube, dass man wirklich auch diese ganzen Trends, die auch natürlich tagtäglich auf uns einfließen, wirklich auch für sich alleine immer wieder kanalisieren muss und dann immer wieder nochmal für sich auch prüfen muss. Und weißt du, wenn man seine Wurzeln verlässt, was dann die gastronomischen Leistungen als Einzelbetrieb auch betrifft, ich glaube, da hat man keinen Erfolg mit. Du musst bei dir bleiben. Du musst immer wieder bei dir bleiben. Und weißt du, wir machen ja auch nicht nur Forschung, Entwicklung, wir machen ja bis heute Caterings dann auch. Also ich merke ja auch, wie die Bedürfnisse dann auch der Gäste und der Kunden sich dann auch verändern auch. Und ich habe aber einen riesen Vorteil durch unsere Arbeit, die wir dann auch leisten, auch was so nach außen hin dargestellt wird, also durch unsere Bücher oder durch meine Bücher letztendlich, passiert ja eins. Also die Gäste und Kunden setzen sich ja mit meiner Arbeit im Vorfeld auch auseinander. Mhm. Und wenn ich das jetzt so sage, weißt du, ein Auftrag, Anfrage, die wir bekommen, die haben wir meistens, weil der Kunde sich im Vorfeld ganz explizit sich für unsere Arbeit entschieden hat.
Ah ja.
Der Preis ist natürlich auch wichtig, aber nicht mehr der größte Punkt. Ne? Das ist sekundär. Also wir nutzen das auch nicht aus, glaube ich, aber das, was relevant ist, wir stehen für etwas, was der Kunde einfach haben will und wo es keinen Mitbewerber auch gibt. Und es gibt ja auch nichts Schlimmeres, wenn du irgendwo hingehst und dreimal in der Woche gehst du irgendwo essen und du kriegst überall das Gleiche. Also kriegst dann, ist ja auch langweilig.
Stichwort der Vergleichbarkeit, was du vorhin angesprochen hast. Ist Social Media für dich da diesbezüglich auch ein Thema, ein vielleicht problematisches Thema, was dieses was diesen Themenkomplex der Vergleichbarkeit angeht, der Trends, denen man vielleicht etwas blind hinterherhechelt als Küchenchef, als Gastronom?
Ist, glaube ich, etwas kurzfristig immer gedacht. Also so, wenn man sich die Trends, wenn es heute auf Social Media ist, ist es morgen vorbei. Ist häufig so. Also wenn du es irgendwo in der Breite siehst, ist es vorbei, der Trend. Also eigentlich musst du dich, also da sind wir sehr nah bei Hanni Rützler. Hanni Rützler, die sagen ja auch, also die gucken sich auch Meta- und Megatrends an. Das machen wir genauso. Also wir schauen am liebsten dahin, was in 20 oder 25 Jahren, was wir da essen können. Ich habe heute noch keine Idee. Ne, weil das ist ein bisschen wie Kaffeesatz lesen oder in die Glaskugel gucken. Aber du kannst dir aber Schwingungen anschauen, du kannst dir demoskopische Werte anschauen, du kannst dir einen veganen Trend anschauen, du kannst dir die unterschiedlichsten Dinge dann noch anschauen, die auf dich dann nochmal einprasseln von außen. Aber dich von außen nicht beeinflussen zu lassen, das ist das Schwierigste. Das ist immer wieder das Schwierigste auch. Also unbedingt etwas machen zu müssen, weil der Mitbewerber es macht, ist nicht der Schlüssel, glaube ich. Also der Schlüssel ist immer wieder bei sich zu bleiben, sich das anzugucken und die Dinge, die wirklich dich nach vorne bringen und dich verbessern, das anzunehmen und das für deine Art und Weise der Gastronomie dann einfach auch umzusetzen, um da die ganzen Dinge, um beide zu bleiben. Und du lebst das, du lebst deine Leidenschaft.
Ja.
Also, ne? Wenn du mit Dosenmilch noch nie gekocht hast und weil es dir nicht schmeckt, dann fang dich an, mit Dosenmilch zu kochen. Das ist ganz einfach. Entschuldigung. Ja, ja. Auch wenn es hier 300 Leute sagen, Dosenmilch ist geil.
Ja. Aber das ist auch interessant, was du jetzt sagst, weil wir haben jetzt gerade vorhin, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, über deine letzten beiden Bücher gesprochen. Gewürze und Sous-Vide. Und Sous-Vide habe ich immer das Gefühl, das ist irgendwie ein bisschen vorbei, sage ich ganz ehrlich. Ja, ich höre immer mehr auch aus Frankreich viele 2- und 3-Sterne-Köche, die sagen, zurück zur sogenannten Cuisson authentique, also zur, zum authentischen Garn. Ja? Und ich bin mir dann oft nicht sicher, Thema Sous-Vide, sind wir bei Sous-Vide bei einem Relikt der Molekularküche oder sind wir beim Thema Sous-Vide einfach bei so einem Zwischending, das es vielleicht doch noch irgendwie in die heutige Zeit schafft oder nicht? Das würde mich jetzt interessieren, wie du das siehst.
Ja, also auch, du merkst ja auch, ich sehe das ja nicht immer wieder so bierernst. Also ich frage mich dann, also natürlich sehe ich es ernst, aber mit einer gewissen Sachkenntnis dann auch, aber weißt du, ich lächle dann auch manchmal drüber. Also die vielen Fragen, die du hattest, jetzt einfach mal zu beantworten. Also, Sous-Vide. Ich frage mich immer wieder, wie lange muss Sous-Vide in den Köpfen der Köche sein, bis es dann auch in der traditionellen Küche akzeptiert und toleriert wird? 1972 ist dann einfach so die Geburtsstunde von Sous-Vide gewesen. Wir können alle schnell rechnen, wie lange ist das her? Ein bisschen länger als 50 Jahre. Wie lange müssen wir warten, bis Sous-Vide in der klassischen Ausbildung Küche einfach auch etabliert ist? Um dann auch.
Ist es das überhaupt?
Nö, also nicht überall. Ach, also die Azubis, die kriegen das mal mit in den Betrieben auch, in der Schule nebenbei erzählt. Also jetzt bin ich vielleicht auch böse. Da gibt es sicherlich die einen oder anderen auch, die das auch sicherlich sehr, sehr intensiv dann nochmal auch beschreiben und auch als Ausbildungsziel dann sicherlich nochmal haben. Aber ich glaube, das ist so ein Punkt des neuen Berufsbildes, was man da einfach nochmal mitprägen kann. Also wir müssen ja auch viele Dinge einfach nochmal anschauen. Nicht nur das Sous-Vide-Kan, du musst dir Convenience auch anschauen. Ja. Du musst dir, wenn du dir eine Öfentechnologie heute anschaust, von MKN beispielsweise, weißt du, die ist nicht mehr so wie vor 25 oder 30 Jahren. Mhm. Heute musst du eigentlich auch mehr und mehr das Berufsbild durch Regeneration einfach nochmal erweitern, bin ich mir ganz sicher. Aber um auf Sous-Vide zurückzukommen, natürlich, wir haben jetzt ein neues Buch darüber gemacht und das erste, das ist jetzt 10 Jahre auf dem Markt gewesen. Auch innerhalb von diesen 10 Jahren hat sich auch etwas verändert. Und weißt du, wir haben, heute haben wir kompostierbare Beutel, also Plastik AD. Weißt du, die sind industriell kompostierbar. Es wird 2 Jahre dauern, dann kannst du die im Hausmüll dann auch, also im Bio-Hausmüll kompostierbar, ja, dann an die Seite legen auch. Also
das war ein großer Kritikpunkt dann zu Sous-Vide, ja? Also der, genau, ganze, der hohe Plastikverbrauch. Genau. Zu, ja, Recht natürlich, ja?
Absolut richtig. Aber weißt du, du hast ja, im Umkehrschluss haben wir deutlich weniger Lebensmittel weggeschmissen. Wir haben, ich sag mal, Energiekosten einfach drastisch dann nochmal nach unten gedrückt, weil wir einfach nicht teure Öfen einfach gehabt haben. Wasserverbrauch, was keiner auf dem Schirm hat, einfach so weit reduziert, dass wir, ich sag mal, wirklich auch uns selber gewundert haben, wo auf einmal das Wasser herkommt, was wir über hatten auch. Also wir hatten nicht mehr so hohe Kosten auch. Also der Geschmack ist deutlich besser geworden. Natürlich hat sich ein Geschmacksbild auch verändert, aber du musst natürlich auch auf die Bedürfnisse und auf die Gewohnheiten der Gäste einfach ein bisschen Rücksicht nehmen. Wenn du heute sagst, ah, das ist jetzt Sous-Vide gegart und das sieht einfach blöd aus und du hast nicht die richtige Textur, dann musst du etwas ändern. Dann musst du aber auch vielleicht die Temperatur ändern. Nicht unbedingt sagen, ja, das ist Sous-Vide und das ist jetzt so. Also
gut, das kann ja gehen. Also bei einer Nicht-Sous-Vide-Garung auch passieren. Ja,
natürlich, also du kannst auch so oft, schön, wie oft hast du schlechten Braten gegessen, der, ja, der auch traditionell zubereitet worden, ja, ist. Also eben, gibt es genauso, ja, viele Dinge.
Ja.
Aber nur manchmal, also das ist nur nicht so schön erzählt, weil da kann man einfach drauf rumhacken. Also nochmal, für mein Empfinden muss Sous-Vide einfach mehr und mehr dann auch in die klassische Kochausbildung auch integriert werden. In Frankreich ist es deutlich länger etabliert, als wir das in Deutschland einfach auch nochmal kennen. Ich möchte nicht nur alleine für Sous-Vide einfach auch eine Lanze brechen, weil es einfach auch, ich sag mal, den Stress in der Küche auch rausnimmt.
Weißt, ja, und, weißt du, was Mise en Place angeht, ist Sous-Vide ja wirklich Gold wert. Ja, also
du kannst mit allen alles zusammen machen. Also, ja, wenn wir Caterings haben.
Abschluss finishen und die Sache ist erledigt.
Genau, wenn wir Caterings haben, dann stehen wir alle zusammen und machen Gemüse. Mhm. Und weißt du, wenn einer aus der Reihe ausfällt, dann kann jemand anders das übernehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Weißt du, wenn ich ein Restaurant hätte, dann würde vielleicht an einem Tag machen alle zusammen das Gemüse oder Fleisch oder Fisch, dann kann man die Lücke schließen, wenn jemand durch Krankheit ausfällt, ja, oder jemand Neues dazukommt. Das gibt da eine ganz eigene Gruppendynamik auch. Also so, und ich sag mal, der Service hinterher wird ja auch entspannter. Und es das heißt auch nicht, dass du alles nicht mehr anbraten musst. Du musst natürlich dem Lebensmittel, was du auch hast, immer wieder die jeweilige Temperatur zufügen. Eine Karotte bei 56 Grad gegart, die lacht sich kaputt. Ne? Also, weißt du, ne? Die sagt, oh, schön, ne, dass du mich gewaschen hast, aber mehr passiert dann nicht. Ne? Aber, weißt du, du würdest nie, ja, weißt du, das würde keiner auf die Idee kommen, eine Karotte in ein nicht kochendes Wasser zu belegen. Mhm. Niemals. Und beim Sous-Vide machst du es? Warum? Und das ist ja die schönste Frage, die wir uns immer wieder stellen können. Warum machen wir etwas so, wie wir es machen oder auch so gelernt haben? Dann bin ich wieder beim Schreibmaschinenschreiben, also in, ja, der Küche. Wir kochen einen Fond, das bete ich auch hoch und runter in jedem Seminar, was wir haben. Wir kochen jeden Fond mit den gleichen Gewürzen. Warum? Wir zucken alle mit den Achseln, weil wir es so gelernt haben. Warum machen wir immer die gleichen Gewürze in jeden Fond? Ob es Lamm, Rind, Huhn oder Fisch ist.
Ja, ja, das stimmt.
Wir haben es gelernt. Ja. Und warum? Keine Ahnung.
Ich glaube, du gibst gerne einen Schuss Sojasauce in den Fonds.
Ne? Immer. Ja? Also ein Fond, mein Lieblingsfond, die Grundfond ist für mich Chicken Wings, also Hühnerflügel. Nicht mariniert, muss man einmal sagen.
Okay. Ja, ist wichtig.
Ja, wichtig. Also nicht, ja, nicht, ja, Barbecue-Style mariniert, sondern, ja, frische Hühnerflügel.
Alle Amerikaner aufgepasst, ja.
Ja, genau. Sojasauce, Wasser. drei Zutaten. Einmal aufkochen, dann machen wir auf dem Herd, machen wir eine Klarsichtfolie oben drauf und dann stellen wir den Herd auf 60 bis 65 Grad maximal ein. Und dann passiert eins, dann entsteht ein Kaltsieden. Das hast du bei dem Asche-Workshop gesehen, den wir gemacht haben. Dann entsteht ein Kaltsieden bei 60, 65 Grad und die Klarsichtfolie, wenn die stramm oben drauf gespannt ist, zieht die sich einmal komplett auch rein. Und da muss man nicht viel Klarsichtfolie haben, sondern muss man nur einen Streifen oben drauf machen, die richtige Klarsichtfolie kaufen. Es zieht sich runter. Aromastoffe werden deutlich mehr geschont, weil es fliegt ja nicht in die Luft. Durch das Kaltsieden wird mehr Geschmack auch aus den Flügeln geholt. Nach 2,5 Stunden habe ich ein so geiles Ergebnis, was Hühnerfond betrifft. Unfassbar.
Und jeder weiß, Hühnerfond macht alles geiler.
Also, genau. Oder macht dich glücklich, macht dich wieder gesund, einmal alles. Ja. Also, und als Basis für ein Risotto ist das genau richtig. Wenn ich aber denke, ich habe eine Zubereitung hinterher nochmal für den Fond, dann mache ich manchmal Sternanis da rein. Oder wenn ich es asiatisch würze, dann mache ich die direkt mit dem Anfang rein. Aber wir reden über eine Basis. Über eine Basis, die wir früher gelernt haben, geröstete Zwiebel, da kommen Gemüsebündchen rein und überall die
Sellerie, Karotten und so weiter.
Genau, alles.
Lauch und so weiter.
Genau.
Ja, es kann so faszinierend und auch so einfach sein.
Ja, ich sage immer, Kochen ist einfach, du musst nur drüber nachdenken.
Ja, ich kann mich aber auch erinnern, wir sind damals, ich frage mich nicht, ich glaube, das war in Graz bei einer Rolling Pin Convention, sind wir damals gesessen im Restaurant und du hast mir gesagt, du bist jetzt drauf gekommen, 15 Gramm Salz pro Liter Wasser ist ideal für Pasta.
Ja, genau.
Richtig?
Ja.
Habe ich das richtig im Kopf?
Ja,
genau. Ich habe mir das nicht aufgeschrieben,
Heiko. Nein, sehr gut. Aber manche Sachen sind ja prägend.
Ne? Also, das wir haben schon ein bisschen Wein getrunken gehabt. Das ist umso beeindruckender, dass ich das drinnen habe.
Ja, ja. Aber so viel kann das gar nicht gewesen sein.
Nein.
Nein, aber weißt du, es geht gar nicht, du musst ja das auch gar nicht aufs Gramm genau immer abwiegen. Mhm. Es macht, weißt du, du musst es dir bewusst machen. Es geht um ein neues Bewusstsein in der Küche. Mhm. Wenn wir Gemüse blanchieren, dann nehmen wir 22 Gramm pro Liter Kochwasser. Du musst dir das nicht bewusst machen. Also musst es nicht abwiegen, sondern, weißt du, manche Köche, die vor einem großen Kochkessel stehen, die wissen ganz genau, da sind jetzt 100 Liter Suppe drin oder Soße oder Wasser. Und ich muss viermal die Kelle XY nehmen, dann habe ich den Salzgehalt, den ich brauche. Mhm. Macht das auch Sinn. Ja. Ich weiß, wie viel Salz in meine Hand passt, in meine geschlossene. 50 Gramm.
Okay.
Also ich habe keine eingebaut. Ich habe Köchespaß. Ne?
Ja.
Wenn du die Dinge, wie viel Gramm Salz passen in deine Hand? Muss man ausprobieren. Bin auf deine Antwort gespannt. Wir müssen das nächste Mal sehen.
Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner Lightspeed. Gastronomen, aufgepasst. Wir wissen, dass ihr mehr als nur ein Restaurant betreibt. Ihr schafft unvergessliche Erlebnisse. In diesen Zeiten, in denen jedes Lächeln und jeder Moment zählt, steht Lightspeed an eurer Seite. Lightspeed Restaurant ist euer Partner, um Herausforderungen zu meistern und unvergessliche Gästeerlebnisse zu schaffen. Als treibende Kraft der besten Unternehmen in über 100 Ländern und Antrieb von über 160 Michelin-Sterne-Restaurants ist Lightspeed die ganzheitliche Kassensystem- und Bezahlplattform für ambitionierte Gastronomen, die ihr Restaurant auf das nächste Level bringen wollen. Mehr Infos findet ihr unter lightspeedhq.de. Und jetzt geht's zurück zu unserem Podcast. Heiko, lass uns noch kurz in die Zukunft blicken. Mhm. Wir sind ja jetzt auch Ende des Jahres. Gut möglich, dass der Podcast Anfang Januar ausgespielt wird. Ja, weiß ich jetzt gar nicht. Aber egal, wir sind entweder Ende des Jahres oder Anfang des neuen Jahres 2024. Was sagst du, was kommt, was könnte im neuen Jahr auf uns zukommen? Was wird vielleicht immer virulenter auch als Trend, als Thema?
Also es ist
das ist eine Scheißfrage, ne?
Also wenn du das so sagst, unterschreibe ich das.
Ja.
Das ist so, was essen sie zu Hause am liebsten.
Ja, ne?
Nein, also ich sage mal ganz, ganz ehrlich, wenn es einen Trend geben würde, den ich sehen würde, würde ich ihn machen. Das ist immer sehr einfach gesagt. Also ich gucke mir natürlich Schwingungen an. Ich weiß, was dann auch der ein oder andere dann auch dann nochmal an an Fragen dann einfach nochmal mit sich bringt. Du hast gerade so so wirklich wunderbar gesagt, ich gucke mir die Gastronomie aus der Vogelperspektive an. Ja. Das mache ich dann auch und schließe meine, ja, mache dann meine Rückschlüsse daraus. Also wenn wir auch Trainings oder auch Beratungen dann auch bei unseren Kunden dann noch machen oder Inhouse-Seminare dann noch machen, weißt du, da schneiden wir auf die Bedürfnisse auch immer wieder zu. Und jeder hat ja andere Bedürfnisse. Und das ist ja das Spannende an der Sache. Weißt du, wenn ich mir heute anschaue, es gibt ja es gibt ja kein Restaurant mittlerweile mehr, was nicht selber fermentiert, also Fermentation, Gemüse einlegt auch. Also, weißt du, jetzt will ich nicht sagen, wann ich mein Buch darüber geschrieben habe, aber es ist schon ein paar Tage her auch. Also,
Also dass ab dem Zwei-Sterne-Bereich, in gewissen Städten schon ab dem Ein-Sterne-Bereich, kein Restaurant mehr, das nicht mehr selbst fermentiert.
So. Ja, natürlich. Und das sind ja auch viele Sachen auch. Das sind so Schwingungen auch. Und ich glaube, dieser Hype der Fermentation, der wird wieder ein bisschen abnehmen auch. Also, weißt du, auch viel Fermentation ist einfach zu viel im Essen auch. Also so, das ist, also ich glaube, dass was wichtig ist, du musst Spannungen ins Essen bringen. Also so, wenn du auch Menüs auch zubereitet, muss jeder Gang in sich völlig abgeschlossen sein, der muss spannend bleiben und es muss den Gast im Grunde genommen bis zum letzten, ich sag mal, Petit Four oder letzten Schluck Kaffee dann einfach auch mitnehmen. Also immer wieder aufs Neue. Also beim Brot angefangen, beim Kaffee aufgehört und dazwischen muss einfach eine Spannung auch aufrechterhalten sein, ohne wirklich auch künstlich erzeugt werden zu müssen, um dann, ich sag mal, den Gast einfach ja zu begeistern auf der einen Seite. Weißt du? Und wir können das natürlich im Eventbereich immer sehr, sehr einfach machen, weil ich rede immer über meine Arbeit. Also ich gehe immer wieder auch ganz natürlich dann auch zu den Leuten raus. Nehmen sie mit, wenn sie mitgenommen werden wollen, muss man auch immer wieder sagen. Es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn dann der Küchenchef rauskommt und das Restaurant wird still. Oh, da kommt der Chef. Da kommt der Chef, der nimmt die gastronomische Beichte ab. Ja, ja, genau. Nee, und da war er jetzt 2 Sekunden länger. Bei uns war er nur so kurz am Tisch. Weißt? Es gibt ja Befindlichkeiten auch. Also, weißt du, aber wenn du das von Anfang an auch machst und mitlebst, also überleg mal im Noma, da kommen die Köche raus und die servieren dann ihr Essen und tragen eine Leidenschaft vor sich her. Weißt du, man muss ja auch verstehen als Gastronom, weißt du, wenn die den Koch in der Küche auf einmal kennenlernen, die können dir gar nicht mehr böse sein, wenn eine Prise Salz zu viel oder etwas am Zucker oder wenn die Karotte nicht richtig liegt, die können dir nicht mehr böse sein. Man muss die Menschen oder die Gäste näher an sich binden und emotionalisieren. Und das ist der Punkt. Das machen, ich sag mal, andere auf ihre Art und Weise, andere Gewerke können das auch. Friseure, überleg mal, wie machen das Friseure? Ach, die sagen dir, ach, du hast schöne Haare, ne, hast einen schönen Haarwuchs. Wenn du, wenn deine Liebste sich ein Stück, neues Stückchen kauft, dann sagt die an der Kasse, auch wenn der, dann ist der Herzschmerz nicht so ganz so groß, dann sagen die immer an der Kasse, haben sie aber ein schönes Teil gekauft. Hm. Hm. Ne? Dann tut's nicht mehr weh, weißt du?
Ja, diese Contact Theory, ja, das ist alles weniger virulent ist, wenn der Kontakt zwischen den Konfliktparteien in Anführungszeichen stattfindet.
Es ist ja kein Konflikt. Ja. Ne? Also das muss man auch ablegen, glaube ich. Auch es gibt ja keinen Schwarz-Weiß und der Gast ist nicht mein Feind, er ist mein Freund. Ja. Er kommt zu mir, weil er es geil findet, was wir tun.
Ja.
Punkt.
Ja, ja. Es sind doch schöne Abschlussworte. Und du hast vorhin den Kaffee und, was hast du noch untergebracht? Eine andere Zutat hast du auch nochmal untergebracht. Jedenfalls zwei deiner Steckenpferde hast du auch nochmal untergebracht.
Brot und Kaffee. Du fängst mit Brot an und hörst mit Kaffee auf.
Genau, siehst du, hast du nochmal deine zwei Steckenpferde untergebracht und etwas Bezeichnendes offen gelassen, lieber Heiko. Wir erwarten uns viel, die Kartoffel.
Ja, genau.
Die Erwartungshaltung ist nunmehr hoch. Wir warten auf das Kartoffelbuch.
Ja, okay. Ja. Ich gebe mir Mühe. Also. Vielleicht sollten wir mit einer Story im Rolling Pin anfangen und dann.
Ja, also was die Kartoffel alles kann.
Ja, genau.
Ich glaube, dafür sollten wir dann ungefähr 24 Seiten einberechnen, weil die 14 Bitte. Seiten nicht. nicht reichen werden. Nein, ja. Aber genau das zeigst du uns allen auf. Vielen lieben Dank, Heiko, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir über deine Arbeit sprechen konnten, auch einen ja so präzisen Einblick gewinnen konnten, darum, worum es dir genau geht. Ich finde, du hast es einmal mehr, es war erwartbar, aber trotzdem sehr erfreulich, super aufgeschlüsselt. Und wir freuen uns einfach extrem auch auf einer der nächsten Rolling Pin Conventions, wo du wieder über, weiß der Teufel, Hering, Raps, was auch immer, Kartoffeln, sprechen wirst. Ja, das wird nein, nein. Wir haben die Büchse der Pandora geöffnet jetzt. Ja. Danke, lieber Heiko.
Ich habe zu danken, lieber Lukas, und tausend Dank. Und es hat mir einen riesigen Spaß bereitet, jetzt auch bei dem Podcast zu sein. Und
schön.
Dann, wir sehen uns in Graz oder neu
Düsseldorf. Düsseldorf. Ja. Meine Lieben, ich habe jetzt die Daten gerade nicht im Kopf, aber die nächste Rolling Pin Convention, machen wir gleich noch kurz Werbung, Herr Koller. Wird in Düsseldorf sein. Einfach www.rollingpinconvention.de eingeben, anklicken, mal schauen. Es wird in Düsseldorf stattfinden, nicht in Berlin. Es wird großartig, wie immer. Tickets sind bald erhältlich. Einfach mal reinschauen.
Ja. Super. Und es wird größer und großartiger.
Es wird größer und großartiger. Zitat Heiko Antoniewicz. Nicht Rolling Pin, sagt Heiko Antoniewicz. Danke, meine Lieben. Bis bald.